Letzten Dienstagmorgen, also das sind jetzt 5 Tage her, war ich gerade in Richtung Meer unterwegs. Es stürmte und ich war so richtig nass geworden. Trotz Regenjacke war ich von Kopf bis Fuß durchnässt. Der Wind pfiff durch meine etwas kurzen Haare, der Sand stach auf meiner Haut, ich hörte die mächtigen Wellen, wie sie sich immer und immer wieder am Ufer brachen. Es war richtig so eine Symphonie von Tönen, die man so mit den Sinnen erfassen konnte. Und dann sah ich ihn. Vor mir, mitten im Sturm, ein riesiger Regenbogen. Der reichte von unserer Wohnsiedlung über die Dünen bis ins Meer. Und dort verschwand er. Die Farben sahen hell, fröhlich aus, zum Greifen nahe, obwohl das Wetter ja ziemlich grau und kalt war in diesem Moment. Regenbogen sind recht interessante Phänomene. Sie erscheinen am Himmel in den überraschendsten Momenten. Man benötigt die richtige Kombination von Regen, Sonne oder zumindest dann auch Luftfeuchtigkeit, wenn es kein Regen ist, und den richtigen Winkel, den Blickwinkel. Meistens, habt ihr sicher auch schon gemerkt, kann man die Regenbogen nicht sehr lange sehen. Sie sind nur kurzen Moment sichtbar, ein paar Minuten, 5 Minuten. Aber irgendwie, ich weiß nicht, wie euch das geht, irgendwie rühren die etwas in uns an, was uns an etwas Besseres, an etwas Schöneres erinnert. Ich bin nicht so gut, mich in Details zu erinnern, wenn es darum geht, an vergangene Urlaube zu denken. Meine Frau Chantal hat da ein Elefantengedächtnis. Aber an Regenbogen erinnere ich mich doch. Ich kann mich gut an einen Doppelregenbogen, so 2 übereinander erinnern, an dem Franz-Josef-Gletscher in Neuseeland. Ich erinnere mich an wunderschöne Regenbogen in Skandinavien während einer 3-monatigen Tour nach meinem Abitur. Es waren immer so Augenblicke, wo man angehalten hat, selbst wenn es grau und regnerisch und kalt war, und durchgeatmet hat. Ich erinnere mich. Und oft kommen dann Gefühle und wichtige Gedanken wieder hoch, die ich in diesem Moment hatte, als ich diesen Regenbogen gesehen habe. Abendmahl ist auch so ein Moment, wo wir uns erinnern, nicht wahr? Ich erinnere mich an ein Abendmahl auf einem Surfbrett in Südfrankreich. Es dauerte Stunden. Die Fußwaschung war wirklich nicht nur kosmetisch oder symbolisch. Ich erinnere mich daran, wie ein alter Bauer in einer ganz kleinen Gemeinde in den Bergen, in den Anden Perus, meine Füße wusch. Kleiner Mann, in Peru die Leute sind, also ich bin relativ groß in Peru. Das Wasser war eiskalt, aber als mich seine furchigen, abgearbeiteten Hände berührten, hatte ich das Gefühl, etwas mehr von dem Geheimnis des ersten Abendmahls zu verstehen. Es war mehr als ein einfaches Abendbrot. Es war das traditionelle Passafest, das da in Jerusalem vorbereitet wurde. Jesus und seine Jünger hatten eine ganz bewegte Woche hinter sich. Erinnert euch an den Einzug, diesen triumphalen Einzug in Jerusalem. Wenn man so die biblischen Berichte, die wir in den 4 Evangelien lesen, zusammenliest, fallen doch bestimmte Dinge auf. Zum Beispiel der Ort. Der Ort, an dem Jesus und seine Jünger das Passamahl aßen, schien neu für die Jünger zu sein. Sie kannten diesen Ort nicht. Wenn man die Szene bei Matthäus und auch bei den anderen Evangelien nachliest, hat man fast das Gefühl, Zeuge eines konspirativen Agententreffens zu sein. So James Bond-mäßig. Die Elberfelder Übersetzung liest in Matthäus 26, ich weiß nicht, ob ihr die Bibel zur Hand habt, ich lade euch ein, Matthäus 26, Vers 18, das ist einer dieser Berichte, von 4 Berichten. Matthäus 26, Vers 18 sagte: Jesus sprach zu ihnen, geht in die Stadt zu dem und dem und sprecht zu ihm. Der Lehrer sagt, meine Zeit ist nahe, Bei dir halte ich das Passa mit meinen Jüngern. Es ist nur die Stadt. Er sagt nicht, geht nach Jerusalem. Es ist, geht in die Stadt. Und dann ein namensloser Mann, der wohl weiß, wer der Meister ist und auch die benötigte Lokalität besitzt. Allerdings, wenn wir bei Markus weiterlesen, lässt uns Markus wissen, dass die zwei Jünger, die Jesus sandte, erst einem unbekannten Wasserträger in der Stadt folgen mussten, bevor sie in das gewünschte Haus kamen. Lukas berichtet uns, dass diese zwei Jünger auch einen Namen hatten. Es waren nämlich Petrus und Johannes. Jetzt ist der Raum vorbereitet. Der Mann wurde getroffen. Wahrscheinlich war er auch nicht sehr überrascht. Er war bereit. Er stellte dieses Obergemach zur Verfügung. Und das Passamahl wird zubereitet. Ihr erinnert euch, ein Lamm ohne Makel und Fehler wurde geschlachtet und dann mit bitteren Kräutern zubereitet. Flaches Brot, typisches östliche Nahrung, ohne Hefe, wurde gebacken. Man weiß allerdings nicht, ob alle Beteiligten an diesem Abendmahl, diesem ersten Abendmahl, wirklich noch die wahre Bedeutung des ersten Passamahls, ob sie sich daran erinnerten. Oder ob sie einfach nur so ein Ritual nachmachten, über 1000 Jahre alt. Schmeckten die Jünger die Freiheit, die das Opfer Jesu in den nächsten Tagen bringen würde? Er hatte ja so oft darüber geredet. Kapierten sie es jetzt endlich? Hörten sie die vertrauten Worte, die man während des Passamahls sprach, mit ihrem Herzen? Und verstanden sie ihre Bedeutung? Wie oft hast du schon diese Worte gelesen und gehört, die wir auch nachher zusammen lesen werden? Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Meistens in der Adventgemeinde wird viermal im Jahr das Abendmahl gefeiert. Bisschen Mathematik, ich wurde als 17-Jähriger getauft, bin jetzt 47, 30 Jahre mal 4, knapp 120 Abendmahle habe ich erlebt. Sind die Worte und die symbolischen Handlungen des Abendmahls nur das, Worte und irgendwelche symbolischen Handlungen? Oder treffen sie mich jedes Mal neu und erinnern mich daran, dass Erlösung ein Geschenk ist, dass meine Versuche, aus eigener Kraft vor Gott zu bestehen, zum Scheitern verurteilt sind, dass ich Gottes umwälzende, überwältigende Gnade jeden Tag brauche? Erinnere ich mich bei jedem Abendmahl daran, dass Jesus sehnsüchtig darauf wartet, dem Leid und der Not dieser Welt ein Ende zu bereiten? Und uns endlich nach Hause zu nähen, an den Ort, an dem er wieder mit uns zusammen essen und trinken kann. Wenn ich mir die Unterhaltung nachvollziehe, die sie bei diesem ersten Abendmahl durch die Luft flatterte, bezweifle ich doch stark, dass die Jünger wirklich verstanden, um was es in diesem Moment ging. Dieses Aha-Erlebnis kam erst später, dann aber umso deutlicher und umso tiefer. An diesem denkwürdigen Abend ging es um Verrat, es ging um Macht und um Verleugnung. Jesus spricht wieder über seinen bevorstehenden Tod. Und als unbeteiligter Leser fragt man sich denn, wie es möglich ist, dass die Jünger das nicht verstanden hatten. Lukas beschreibt, dass die Jünger diskutierten. Sie diskutierten darüber, wer denn im Reich Gottes der Größte sei, beim Abendmahl. Am Abend vor Gethsemane. Jesus prophezeit Petrus, dass er ihn noch in dieser Nacht dreimal verraten würde. Petrus reagiert sehr lautstark darauf, sagt: Unmöglich, Herr! Ich niemals! Ihr kennt die Realität. Es ist schon ein bunter Haufen, der da im Obergemach zusammenkommt. Und es ist Johannes, Der jüngste Jünger, der diesen besonderen Draht zu Jesus hatte, der uns ein ganz, ganz wichtiges Element des Abends übermittelt. Ich möchte euch einladen, jetzt zum Johannes zu gehen. Johannes Kapitel 13. Johannes Kapitel 13 und dort den Vers 1. Fangen wir dort an. Johannes Kapitel 13, Vers 1. Ich habe hier die Elberfelder Übersetzung. Da steht: Vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Johannes liebt es, sehr lange Sätze zu schreiben. Verschachtelte Sätze, in denen alles drinsteht. Das ist so ein Vers. Dieses Abendmahl, sagt Johannes, passt in den prophetischen Zeitplan Gottes. Jesus wusste, dass seine Zeit gekommen war. Und noch wichtiger, er liebte diesen bunten Haufen. Gewöhnliche Existenzen. Und er sah ihr Potenzial. Lass uns mal weiterlesen. Verse 3 bis 5. Ich fange mal mit bei 2 noch an. Und während des Abendessens, als der Teufel schon dem Judas Simeons Sohn, dem Ischariot, es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überlieferte, steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe. Von dem Abendessen auf und legt die Oberkleider ab. Und er nahm ein leinernes Tuch und umgürtete sich, Vers 5. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinernen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Jesus liebt nicht nur diese Jünger. Er zeigt es ihnen auch ganz greifbar und praktisch. Wir können das ja auch, das ist ja relativ einfach zu sagen, ich liebe euch. Ich mag dich. Du bist mir wertvoll. Worte sind relativ billig, kommen schnell über die Lippen. Jesus zeigt es aber ganz, ganz greifbar, plastisch und praktisch. Er zieht sein Obergewand aus. Er nimmt ein Handtuch. Er füllt Wasser in eine Schüssel. Paulus beschreibt diese Haltung Jesu später im Philipperbrief sehr treffend. Er machte, ihr kennt diesen Text, er machte sich selbst zu nichts. Nichts. Und nahm Knechtsgestalt an. Jesus wird Diener. Er kniet vor Petrus und Judas und Johannes und den anderen Jüngern und er wäscht ihre staubigen Füße. Er berührt schmutzige, schwielige Füße. Er schaut in ihre Augen, fragende Augen, zweifelnde Augen, überhebliche Augen, abschätzige Augen. Und er liebt sie alle. Ihr erinnert euch an die Reaktion von Petrus. Das ist ja Petrus, dieser, der immer volle Pulle, meistens in die falsche Richtung. Du sollst nie und nimmer meine Füße waschen. Nein, Herr, unmöglich. Ist ja auch unmöglich. Sie nannten ihn ja den Meister, den Rabbi. Herr, nachdem Jesus ihm geantwortet hatte, dass dieses Waschen wichtig ist für seine Erlösung, Herr, dann nicht nur die Füße, sondern auch hier meine Hände und den Kopf. Mach gleich alles, mach was gleich richtig, gut. Und dann beginnt Jesus zu reden. Alle hören zu, nachdem er ganz praktisch und greifbar ihnen gedient hatte. Lass uns mal weiterlesen in Kapitel 13, Johannes 13, Verse 12 bis 17. Als Jesus nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch, sprach zu ihnen. Ihr wisst ja, wie die damals so gelegen haben, so römisch, so auf so niederen Bänken. Und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr. Und ihr sagt recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Vers 15, denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, was ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, und wenn Jesus das sagt, das ist immer ein Moment, wo man alle aufpassen sollte, wenn Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr, noch ein Gesandter größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies alles wisst, das ist eine Sache, wenn ihr dies alles wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Ja. Okay. Wollen wir mal bitten, dass wir uns ein bisschen runterfahren. Vielen Dank. Dankeschön. Folgt meinem Beispiel, sagt der Meister. Dient einander in Liebe. Und dann seid eins. Na, das hat er jetzt nicht da gesagt, aber wenn man weiterliest, Kapitel 14, Kapitel 15, redet Jesus über diese Einheit unter seinen Jüngern. Einheit und Abendmahl, das gehört zusammen. Wir dienen einander. Wir waschen einander die Füße. Wir teilen Brot und Traubensaft. Und ich sehe, ihr habt hier auch einen Kelch. Die letzten Jahre, wenn ich Abendmahl gefeiert habe, haben wir diese Einzelkelche gehabt. Aber ich finde das ganz toll. Das ist eigentlich diese Symbolik des gemeinsamen Teilens. Wir teilen einander. Abendmahl erinnert uns daran, dass Gemeinde in all ihrer Vielfalt und Unterschiedlichkeit, wir sehen ja alle anders aus, wir sind anders, Gott holt uns von anderen Stellen ab, dass Gemeinde in all ihrer Vielfalt doch letztendlich ein Organismus ist, ein Körper, wie Paulus das beschreibt, ein Weinstock, wie Jesus das beschreibt. Ich kenne eure Gemeinde nicht. Ab und an hat der Dennis mal was erzählt, aber es war immer sehr, sehr positiv. Aber in den Gemeinden, in die ich weltweit kennengelernt habe, in verschiedenen Bereichen, in denen ich gelebt habe, gibt es etliche Adventisten, die zum Abendmahl nicht kommen. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Die kommen nicht. Vielleicht Streit, unvergebene Schuld. Die Angst, dass mir jemand zu nahe kommt. Vielleicht auch Unverständnis, was dieses wichtige Ritual betrifft. Die Gründe sind vielfältig und manchmal auch vielschichtig. Ein erneutes Nachdenken über dieses erste Abendmahl hilft uns, dieses wichtige Ritual besser zu verstehen. Wir, du und ich, wir kommen zu einem gedeckten Tisch. Es ist nicht unser Tisch, es ist der Tisch des Herrn. Wir kommen nicht als siegreiche Überwinder, wir kommen als bedürftige Sünder. Wir kommen nicht als die, die alles wissen, sondern wir sind bereit, uns von Jesus Christus neu ausrichten zu lassen. Gestern auf der Heimfahrt von Dänemark haben wir einmal die falsche Abfahrt genommen und ich hatte keine gute Karte. Zum Glück hatte ich mein iPhone in der Hand und ihr wisst ja, Leute, die ein iPhone haben, da gibt es auch einen Kompass drin. Diejenigen, die das nicht wissen, ich erkläre euch mal, wie der funktioniert. Man drückt da drauf auf das iPhone, dann kommt so ein Kompass und dann steht da so ein Satz, das sagt, um diesen Kompass auszurichten, bitte einmal eine 8 fahren. Habt ihr schon so Leute gesehen, die das so gemacht haben? So muss man machen. Das sieht schon wahnsinnig witzig aus, wenn man so Leute mit so einem Telefon hier so das machen sieht. Ohne dieses Justieren zeigt dir der Kompass nicht die richtige Richtung an. Jesus möchte uns durch dieses Abendmahl heute Morgen neu ausrichten. So wie dieses iPhone, das neu sich orientieren muss. Wir kommen nicht allein. Wir kommen in der Gemeinschaft derjenigen, die auf das baldige Kommen Jesu sehnsüchtig warten. Letztes Jahr, wir waren wieder mal in Dänemark am Meer, wurde ich zum eifrigen Sammler. Nein, ich habe früher schon mal Briefmarken gesammelt, aber das habe ich schon vor 20, 25 Jahren aufgegeben. Und meine Frau Chantal beschwert sich auch immer, dass ich zu viele, meistens teure Bücher sammle. Aber mal von den Dingen abgesehen, ich begann zu sammeln. Ich verliebte mich in Meerglas. Wisst ihr, was das ist? Ihr lebt ja hier im hohen Norden. Ihr habt ja so die Nordsee und die Ostsee fast vor der Haustür. Und ich bin mir sicher, dass ihr auch wisst, was Meerglas ist. Ich habe auch Meerglas mitgebracht hier. Dann zeige ich euch das mal. Mal hier das. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Können wir mal ein paar Sachen durchgehen lassen. Das ist Meerglas. Könnt ihr das sehen? Das ist Glas. Ich weiß nicht, woher das kommt, von einer Flasche. Das ist eine Flasche sicher oder ein Glasstück. Das total verändert worden ist. Es ist ganz glatt. Es sieht sehr matt aus. Und es gibt es in Grün auch, dunkelgrün. Ich habe hier Weiß. Ich habe hier, oh, das ist ein ganz tolles. Die sind sehr, sehr selten. Das ist ein türkisfarbenes. Könnt ihr natürlich nicht so sehen, aber eine ganz tolle, hell, sehr feines Türkis. Ganz verschiedene Formen und Farben, die wir da gefunden haben. Meerglas findet man am Strand, wenn man ganz genau hinblickt. Es sind die Überreste von Bier oder Weinflaschen oder irgendwelche anderer Glasprodukte, die irgendwann irgendwo mal im Meer gelandet sind. Die Wellen, der Sand, die Steine, sie alle wirken zusammen, sodass ein zerbrochenes Glasstück sich von einem gefährlichen Objekt zu einem wunderbar geschliffenen Schmuckstück in verschiedenen Formen verändert wird. Ich habe da mal, als ich letztes Jahr zurückkam, habe ich natürlich dann gleich mal auf dem Internet geschaut, Meerglas, und ich habe festgestellt, da gibt es richtige Gruppen von Menschen, die sich das austauschen, die das verkaufen, das ist teuer, das Zeug, die daraus Schmuck machen, die daraus Bilder machen. Es ist Wahnsinn, was man da alles mitmachen kann. Mir gefällt es einfach, weil es sich so schön anfühlt und weil es so herrlich aussieht. Die scharfen und sehr gefährlichen Kanten eines Glasstücks werden abgeschliffen. Sie werden immer runder. Die verschiedenen Farben und Formen reflektieren das Licht wunderbar. Zu Hause haben wir einen ganzen Glascontainer und dieses Mal haben wir bestimmt auch wieder ein Kilo gefunden. Das Schwierige am Meerglas ist, dass es nicht sehr leicht zu finden ist. Man läuft so über den Strand und da sind ja die kleinen Steine und die großen Steine und der Sand. Und manchmal ist das Glas so halb im Sand eingebuddelt oder es sieht so braun aus, genauso wie die Steine oder wie der Sand. Es ist ziemlich anstrengend, da zu finden. Ich freue mich am Meerglas. Und nicht nur, weil man sehr lange nach diesen Stücken suchen muss. Ich freue mich daran, denn irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich auch so ein zerbrochenes Glasstück bin. Ich wiederhole das nochmal. Ich habe so das Gefühl, dass ich auch so ein zerbrochenes Glasstück bin, das Erneuerung braucht. Dieses Abschleifen der Kanten wirkt Gottes Geist an mir. Durch schwierige Erfahrungen, durch sein ganz persönliches Eingreifen und ja, auch durch die Gemeinde der Heiligen, die so oft keine Heiligen sind. Wo ich mich manchmal aufzureiben scheine, wo wir anecken, wo wir auch aneinander schuldig werden. Das alles ist Teil des Schleifplans Gottes. Abendmahl, das ist die Einladung Jesu zur Selbstverleugnung und zum Dienen. Abendmahl, das sind Menschen, die Teil von etwas Größerem sind und Gottes Plan und Gottes Zeit folgen. Sie verstehen es nicht immer, aber sie folgen. Abendmahl, das sind Jens, Hanna, Gudrun und Dennis, die vor uns knien und uns ganz behutsam daran erinnern, dass der Größte in Gottes Reich nicht der mit der größten Klappe ist und den besten Argumenten, sondern der, der bereit ist, von Herzen zu dienen. Abendmahl, das ist die Erinnerung an den gebrochenen Leib Christi und an sein Blut. Es bedeutet, überreich beschenkt zu sein und dann ebenso reichlich andere zu beschenken. Kannst du diesen Raum und diesen Tisch im Obergemach irgendwie in Jerusalem dir heute Morgen so vorstellen? Kannst du die Szene nachvollziehen? Bist du auch bereit, wieder zum Meister zu kommen, als Teil der Gemeinschaft der angeschlagenen und oftmals wankenden Heiligen? Erlaubst du Jesus auch heute Morgen Hand an dich zu legen? Abschleifen inbegriffen und aus der kaputten und oft für andere sehr gefährlichen Glasscherbe ein wunderbares Stück Meerglas zu machen? Kommst du mit mir zum Tisch des Herrn? Schmecket und sehet. Amen. Ich möchte gern heute, vor ein paar Monaten habe ich ein Lied geschrieben, das ist in Englisch, aber ich habe eine Übersetzung hier mitgebracht, die werde ich erstmal vorlesen. Ich möchte euch gern das Lied singen, ich denke, das passt so richtig zu diesem Abendmahlserlebnis. Allein durch seine Gnade, Herr, schenk uns heute den Durchblick, führe uns bis zum Ende, vorbei an den Problemen und Nöten, in die Zukunft, die du bereitet hast. Seine Gnade allein hat uns bis hierher gebracht. Seine Stärke wird uns nach Hause bringen. Seine geduldige Liebe hat uns in seinem Herzen zu seinem Herzen gezogen. Herr, Jesus, komm bald wieder und bring uns nach Hause. Wir erneuern unser Versprechen. Hier und jetzt stehen wir vor dir. Als eine große Familie wählen wir allein Gott zu dienen. Seine Gnade allein hat uns bis hierher gebracht. Seine Stärke wird uns nach Hause bringen. Seine geduldige Liebe hat uns zu seinem Herzen gezogen. Herr Jesus, komm bald wieder und bring uns nach Hause.